Kickl finde ich überhaupt nicht charismatisch, aber die Leute finden ihn wieder gut. Also es ist irgendwie so komisch, dass er ja trotzdem so raufkommt. Rauf du bist ja aufgetreten auf den Golanhöhen, oder? Wie war das?
Genau,
ja. Vor allem Militär, weil du bist ja ein Militärspezialist, das bist du ja auch noch.
Mhm. Das wird militärisch auch zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn die KI die Entscheidung kriegt, was greifen wir an oder nicht. Also, und ich habe mich da Hillary Clinton kennengelernt, ihre Kampagne unterstützt.
Aber das, was du alles gemacht hast, deine Vita, dein Leben, ist bewundernswert, muss ich echt sagen, Hut ab. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen besonderen Gast da, Dr. Josef Mantel, liebgewonnener Freund und auch Stammgast im Café Eiles. Er ist wirklich ein Tausendsasser, der von Graz über Wien nach Frankreich, Afrika, Indien, Kalkutta, Amerika, überall alles bereist hat und überall engagiert war. Und das ist ein sehr spannender Lebenslauf und darauf freue ich mich besonders.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Lieber Seppi, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon so lange. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst auf unsere erste Begegnung. Im Fitnesscenter habe ich dich gesehen. Denke ich mir, was ist mit dem los? Der schüttelt den die Hand, den Bundeskanzler Spindelegger. Hinten war der Kurz, den die Hand geschüttelt. Und habe mir gedacht, irgendwas ist da interessant oder eigenartig an den Menschen. Was macht er?
Ja, das war immer schon ein Wesenszug von mir, kommunizieren, vernetzen, offen sein, auf die Leute zu gehen, und das kann bei Events sein, beim Fortgehen, bei dir im Café, wo auch immer, und bei uns hat sich daraus dann sehr viele lustige weitere Begegnungen ergeben, zum Eiles und weit darüber hinaus.
Ich habe deinen Lebenslauf gelesen und bin wirklich erstaunt. Ich sehe dich jetzt auch mit anderen Augen, gell? Ja. Weil wir sind ja immer so locker unterwegs, irgendwas, bei Veranstaltungen kenne ich dich, aber das, was du alles gemacht hast, deine Vita, dein Leben, ist bewundernswert, muss ich echt sagen, Hut ab. Ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Wir fangen am besten an in deiner Zeit in Graz, oder? Ja. Wie du angefangen hast. Du warst ja im Gymnasium, da warst du natürlich sicher schon Schulsprecher, dann Landessprecher, dann stellvertretender Bundessprecher. Also das, man hat schon so richtig gebrannt, oder? So richtig, du möchtest was machen. War das auch schon politischer Natur oder hat sich das dann so ergeben in eine gewisse Richtung?
Nein, es war schon so in der Oberstufe, dann in der 5. Klasse mit 15. In der Unterstufe war ja schon auch so allgemein Klassensprecher und aktiv, aber noch nicht so sehr. Und dann mit 15 in der 5. oder mit 14 schon habe ich den Entschluss gefasst, dass ich zum Schulsprecher kandidiere. Und das war schon der Beginn, nicht nur irgendwie eines irgendwie politischen Tuns, sondern vor allem also auch, was betrifft organisieren, finanzieren, auch orchestrieren und einfach dahinter sein und was auf die Beine stellen. Und bin dann in der 6. Klasse Schulsprecher geworden und dann Landesschulsprecher, stellvertretender Bundesschulsprecher etc. Und das war der Beginn sicherlich von Leadership, von Management, von Verantwortung übernehmen etc. Ich würde das nicht nur politisch sehen, sondern auch von einem Entrepreneurial Spirit her.
Kommst du aus einer politischen Familie?
Ja, schon. Mein Vater war Professor für Politikwissenschaft und Verfassungsrecht, aber kein Politiker. Also es waren jetzt keine anderen Politiker direkt in der Familie. Ich jetzt dann der Einzige, als ich Landtagsabgeordneter und Bezirksvorsteher Stellvertreter war, aber schon sehr politisch insgesamt und gesellschaftspolitisch engagiert oder auch kirchlich engagiert etc.
Das heißt, du bist ja dann, du hast dann Rechtswissenschaften in Wien studiert, dann hast du ein Stipendium bekommen, oder besser gesagt so Aufenthaltsstipendium für Frankreich. Du warst ja auch schon wieder engagiert im nächsten Verein drinnen, dann in Amerika, Boston. 2 Jahre, oder?
Richtig. Ja, ich habe in Wien, ich habe in Graz dann den Grundwehrdienst gemacht und bin dann mit dem Jus-Studium nach Wien gegangen, weil mein Vater in Graz Professor war und war dort während des Studiums ein Erasmus-Semester gemacht an der Université de Franche-Comté in Besançon und das Studium fertig gemacht. Dann war ein ziemlicher Cut mit Mitte 20, ein bewusster, weil jeder hat geglaubt, ich wäre jetzt eher Vorstandsassistent oder Pressesprecher oder sowas. Und ich habe mir aber gedacht, mich würde es mehr interessieren, was crazy zu machen, und habe dann Popmusik gemacht. Ich war auch dann in
Das hat mir aber am meisten gefallen. Das hast du noch nie gesagt. Das hast du mir verschwiegen. Popmusik, das heißt gesungen oder getanzt?
Ja, es war so wie der Scooter, Hyper, also ein MC, so ein Master of Ceremony, jetzt auch nicht ein DJ. Das heißt, ich war auf der Bühne mit 2 bis 4 Tänzerinnen und habe halt dort Action-Show gemacht in allen österreichischen Diskotheken. Also ich als Frontman, so wie Scooter ungefähr,
kann man sich das vorstellen.
DJ MC, das ist mir beim Joggen an der Mur eingefallen, weil ich die Firma dann gegründet, nach dem Jus-Studium direkt dort, JMC für Josef Mantel Communications. Ja. Und beim Joggen bei der Mur ist mir eingefallen, DJ MC, das klingt so wie phonetisch wie Disc Jockey und Master of Ceremony. Und das wäre wäre ein witziger Name für so eine Gruppe, so einem Eurodance-Stil, so Öfzen. Hab dann...
Von welchem Jahr sprechen wir denn da?
Davon.
Warum weiß ich nichts davon?
2003 circa, 2003 okay. Und 2004. Ich habe aber schon während des Jus-Studiums, weil das war schon ein bisschen trocken, hat mich, ich habe es zwar dann durchgezogen, aber es hat mich da und dort ein bisschen halt schon, ich will nicht sagen genervt, aber halt, es war halt ein bisschen trocken.
Und Jus-Studium ist trocken.
Es ist so, ja. Und dann habe ich da eben parallel schon eben über, ein Freund von mir hat für Sony Music ein Popmusikprojekt gemacht. Und war da der Produzent und da war ich dann der Fanclub-Präsident schon mit Anfang 20.
Präsident, wie
kannst du das? Ja, genau.
Sein? Das wäre wieder ganz oben.
Ja, genau. Ja. Ja. Damit eben ich das ganze Know-how auch in dem Bereich lerne und ich wollte da schon auch dann bewusst überraschen mit diesem Twist sozusagen und habe dann schon gewusst auch, wie es rennt und bin aber selber auf der Bühne gestanden, also nicht der Manager im Hintergrund und mit den, der Combo, mit den Tänzerinnen, wir waren bei allen österreichischen Diskotheken.
Du warst ja in den Charts
drin. Auf Platz 13 10. mit Ragazza, auf Platz 6 mit Party Jungle, bei den Uno-Truppen
in am zwei Polaren. Wochen in den Top 10.
Top 10, ja richtig, genau.
Das weiß ich nicht, ich meine, das sind die interessanten Dinge des Lebens. Ja,
die Popstar-Vergangenheit sozusagen, sag ich immer augenzwinkernd natürlich. So. Und das war aber auch der Grund fürs Unternehmertum, weil ich wusste, das geht nur in der Freiheit des Unternehmertums. Und deshalb habe ich dann gleich nach mit dem Beginn dieser Tätigkeit mein Einzelunternehmen gegründet.
Du hast nie daran gedacht, Staatsanwalt zu werden?
Ja, Richter, das sowieso nicht, aber auch, dass man in einen Konzern oder was geht.
Ja.
Sicher Rechtsanwalt oder was auch spannend, aber ich habe mich jetzt nicht so viel juristischer interessiert, aber ich hätte dann zum Beispiel schon in die Marketingabteilung von einem Konzern gehen können, aber wusste, in diesem Korsett geht dann diese Freiheit nicht und ich habe dann zur EU-Erweiterung so Projekte organisiert mit Kunst und Kultur und Symposien zur EU-Erweiterung mit meinem Einzelunternehmen damals und parallel die Popmusik gemacht. Das waren dann gleich so zwei Tätigkeitsstandbeine.
Du bist ja aufgetreten auf den Golanhöhen, oder?
Wie war das? Genau,
ja. Vor allem Militär, weil du bist ja Militärspezialist, bist du ja auch noch.
Erst seit 2 Jahren wieder.
Warum tritt man auf den Golanhöhen auf?
Weil das so eine Truppenbetreuung war, das war ein Programm vom Bundesheer, um die Truppen
zu motivieren. Du bist mit deinen Girls aufgetreten?
Absolut, genau.
Echt, ich bin eingeflogen und...
Absolut, das war natürlich für die...
Das ist lustig zu hören.
Ja, richtig.
Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Golanhöhe, stellen wir so einen Berg vor,
da
ist ein
Hügel. Ja, nein, da war dann dort natürlich im Lager.
Ja.
Und das habe ich dann gemacht, so von Mitte 20 bis Spätmitte 20, schon ein bisschen auch gewusst, das musst du jetzt schon jetzt machen, weil vom Alter her und so, sage ich jetzt ganz ehrlich, also diese Popmusik, auch vor allem mit dem Auftreten, weil du brauchst ja auch einen Mut, dass du da um halb eins, da in Oberösterreich, in der Steiermark oder wo auch immer dann...
In Dorf, die ist
quasi. Und nicht nur Dorfdiskus, sondern wirklich auch so die damalige Nachtschicht und so weiter. Richtig aufgetreten und hat mir aber ziemlich getaugt. Und dann habe ich das Fulbright-Stipendium bekommen für Boston und war damit dann in Amerika 2 Jahre. Und dann habe ich dann auch aufgehört mit der Popmusik, weil ich dann in Amerika war und den Master in Integrated Marketing Communications gemacht habe. Und dort habe ich mich dann der Wahlkampagne von Hillary Clinton angeschlossen und die Democrats unterstützt, die mich als damals progressive Volkspartei, wie sie ja waren, mit Clinton, Kennedy, Obama etc., sehr fasziniert hat.
Wo man das heißt, du bist ja, kann man so sagen, ÖVPler, ne?
Ja.
Du warst ja auch im Landtag da, im Bezirksdienst für die ÖVP. Kann man sagen, weil das verstehe ich nicht ganz immer so, also die Demokraten sind eher wie die ÖVP,
oder SPÖ. Das war immer so eine Mischung, SPÖ, ÖVP, progressive Volkspartei, habe ich immer gesagt. Die Republicans waren früher auch sehr stark, ist die Schwesternpartei der ÖVP, aber die Democrats werden jetzt nicht so wie in Europa gesehen als eine reine Schwesternpartei der SPÖ. In Europa wird das schon strenger gesehen. Also wenn ich in Europa zum Beispiel jetzt als ÖVP-Lehrer zu einer SPÖ-nahen Partei gehe in Europa, würde das anders gesehen werden hier als immer mit den Democrats, weil das wurde immer mit den katholischen Kennedys etc. lockerer gesehen hier. Und die Democrats waren ja auch basiszentrierter unter Obama und unter Clinton, die sind nur jetzt sehr stark nach links und die Republikaner sind sehr stark nach rechts unter Trump und jetzt ist das auch für mich nicht mehr so, also das war eine Phase und ich habe mich da Hillary Clinton kennengelernt, ihre Kampagne unterstützt.
Wirklich, also wirklich kennengelernt, mehrfach kennengelernt und was ist sie für ein Mensch?
Ja, sie ist eine tolle Frau, beeindruckend, eine Kämpferin und polarisierend natürlich und hat auch sehr viel erreicht und sehr viel politisch gewonnen, aber es hat dann nicht für den finalen Sieg gewonnen, um Präsidentin zu werden.
Aber deine Erfahrung mit den Demokraten dort, also
ja, es war natürlich
politische Landschaft jetzt zu unserer Landschaft. Gut, das war natürlich auch in der Zeit. Es ist ja alles im Wandel der Zeit. Also ich glaube, die Demokraten sind jetzt auch anders drauf, wie sie früher drauf
waren. Richtig, ja.
Ich meine, man hört dann ja nicht mehr viel. Leider, muss man sagen. Aber was ist da?
Ja, es ist natürlich beeindruckend, die gesamte Maschinerie der Kampagnen, die Größe. Ich durfte da in Boston mitorganisieren, in New Hampshire, im direkten Canvassing, von Door-to-Door-Canvassing, dann direkt in den Wahlkampfzentren vor Ort, in New York Veranstaltungen, Lawyers for Hillary, in Boston, im Wahlkampfteam war ich integriert, die waren sehr open-minded, haben gesagt, du kannst da einfach mitmachen. Und eben die ganze Größe des Wahlkampfes.
Da wird ja alles läuft über Geld, ne? Über Sponsoren.
Ja.
Weil bei uns ist es ja eigentlich komplett anders. Ja? Da muss man richtig aufpassen, vor wem man Geld kriegt, wie viel man kriegt und die Offenlegung.
Ja, das geht ja gar nicht mehr
in der Form. So, ja. Aber dahinter ist natürlich der Lobbyismus. Ne? Also es wird engagiert, es wird bezahlt und die erwarten sich
danach. Da war ich natürlich in dem Bereich als Nicht-Amerikaner nicht integriert, sondern ich war einfach ein Supporter an der Basis sozusagen bei den direkten Events und Wahlkampfaktivitäten.
Aber tolle Erfahrung.
Ja.
Und dann?
Dann bin ich zurück nach Österreich, dann habe ich dann die GmbH gegründet,
GMC.
Büro GMC, Josef Mantel Communications GmbH, Büro, circa 10 Mitarbeiter. Also davor war ich Einzelunternehmer, Homeoffice, dann Amerika und dann schon mit Büro, GmbH, 10 Mitarbeiter. Die Social Media kamen dann damals auf aus Amerika. Facebook, Social Media, Instagram, Dankeschön. Instagram, dann jetzt auch TikTok, LinkedIn und das habe ich dann als Dienstleistung als einer der ersten in Österreich implementiert. Und eben war dann auch und bin auch noch oft in den USA, spreche dort über Marketing, künstliche Intelligenz etc. Habe dann, das war schon der Entschluss, dass man, das war in meinen 30s sozusagen, die Firma eben hier in Österreich eben verstärkt. Es gibt auch noch eine Niederlassung in New York. Aber dann war das halt mit GmbH-Gründung, mit Büro, mit fixen Mitarbeitern etc. etc. Also
aber da hat es jetzt einen gewaltigen Wandel gegeben, auch in der Kommunikation, Social Media.
Absolut.
Und AI jetzt auf einmal, du hast dich wirklich reingekniet, ne? Und du bist jetzt dann schon, kann man sagen, schon Spezialist, oder? Ich kenne mich zum Beispiel gar nicht aus. Ich bin, glaube ich, einer der Menschen, der es nie verwendet hat. Oder wenn ich Google drauf suche, ist es schon AI, oder? Ich
kann, ja, jetzt keine inzwischen
Ahnung. Ich weigere mich halt so dermaßen, weil ich kriege jetzt dann so Briefe von meinen Angestellten, die so perfekt irgendwie geschrieben haben, das hat kein Mensch geschrieben, ja, der kaum Deutsch kann. Das ist so grauenhaft. Erzähl jetzt einmal, wie unsere Zukunft ausschauen wird, oder in deiner Sicht mit der AI. Haben wir das schon alles übersehen, dass uns das überholt? Oder ist das so interessant, dass wir sagen, da kommen wir gar nicht mehr.
Natürlich wird die künstliche Intelligenz die Kommunikation und die Gesellschaft stark verändern, so wie es die sozialen Netzwerke auch getan haben. Nicht nur was die Kommunikation betrifft, sondern viele andere Prozesse auch. Ich bin aber davon überzeugt, dass Authentizität und Leadership trotzdem nicht nur bleiben, sondern wichtiger werden, weil man das ja auch merkt, zum Beispiel wie du beim Bewerbungsbrief oder bei einem LinkedIn-Posting. Man merkt das ja schon, ja, absolut, wenn das so geschrieben ist. Und es ist so wie gutes Handwerk, guter Kaffee, gutes. Sag bitte, das ist jetzt nicht sozusagen von einer Person selbst. Oder wenn zum Beispiel ein Buch nur über KI geschrieben ist. Natürlich kann man es aber als Grundlage für Inputs nehmen, als Recherche etc. Und das stimmt schon, so ein Bewerbungsbrief oder Texte, das früher länger grübeln müssen, kannst du jetzt gleich einmal einen Input geben lassen von der künstlichen Intelligenz, wobei das jetzt auch kommen wird, dass das verstärkt monetarisiert werden wird von den diversen KI-Plattformen, dass die Prompts je nach Aufwand mehr kosten werden. Das war halt jetzt vielleicht noch ein Startschlaraffenland, dass man alles eingeben konnte und grundsätzlich natürlich auch, was das Bildungssystem betrifft etc., seit dem Aufkommen von ChatGPT ist es natürlich ein Faktum, dass da wie eine neue geheimnisvolle Macht da ein inhaltlicher Input daherkommt, den hat es davor nicht so gegeben. Ja. Aber das ist jetzt Realität und das werden wir auch nicht mehr ändern können. Aber du musst es ja trotzdem managen, du musst es ja trotzdem führen, du musst es ja trotzdem korrigieren. Also dieser Glaube, dass keine Jobs geben wird, ist ja so wie das Internet, die Websites,
das Social Media, wahrscheinlich andere
Jobs wie die industrielle geben, Revolution. Ja, sicher.
Es werden schon viele
Du musst ja trotzdem alles organisieren. Ich kann ja jetzt auch nicht die Social Media Arbeit nur noch von der KI machen, dann sind die Fehler drinnen ja viel Spaß. Dann
bist du weg vom Fenster.
Sprich FPÖ-Plakat, ne?
Ja, genau,
mit dem Dirndl, ja, genau.
Ja, kann passieren, shit happens. Aber du ziehst das positiv, man muss es ja wahrscheinlich auch positiv sehen, aber gefährlich.
Ja, gefährlich ist die Frage. Also die Frage ist, wie viel man der KI überlässt an Entscheidung. Das wird militärisch auch zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn die KI die Entscheidung kriegt, was greifen wir an oder nicht. Und dann gibt es das klassische Beispiel unseres Landsmannes, Arnold Schwarzenegger mit Skynet, wo dann die damals schon zukunftsweisend in den 80er bei dem Film von Cameron, beim Terminator dann die Maschinen überhaupt alles übernehmen. Und das ist aber immer noch sehr stark so eine Sorge bei den Menschen, dass die Maschine dann alle Entscheidungen trifft und dass die Entscheidung über Dinge an die Maschine ausgelagert werden wird. Und es wird teilweise sicher passieren, auch aus Feigheit oder aus Bequemlichkeit. Das heißt, du gibst irgendeine Entscheidung ein und sagst, um auch eine Ausrede zu haben. Ja. Das wird, glaube ich, schon auch so passieren.
Ja. Du, und du machst ja sehr viele Events, sehr engagiert. Du bist auch in so vielen, also jetzt muss ich nochmal, also das merke ich mal. Du bist ja auch sehr sozial, ja. Mhm. Du bist ja, ich meine, ich habe das nachgelesen. In Kalkutta warst du der Täter.
Bei der Mutter Teresa Mission.
Mutter Teresa, gerade in Orden noch nicht, Mutter Teresa. Mhm. Du bist für die Obdachlosen in Simbabwe.
In Bulawayo, ja genau, im Home of Peace.
Bist du auch, bist dann dort auch, oder was?
Das hast du auch gemacht? Ja, da war ich während meines Studiums, ich war im Sommer 2005, war ich in Indien bei Mutter Teresa Mission, 2004 nach Ende vom Jus-Studium in Afrika, in Bulawayo und im Home of Peace, in Guatemala, im Consejo Nacional de la Juventud. Das war schon direkt zu Beginn des Studiums. Das hat mich halt immer fasziniert, auch über den Tellerrand zu blicken und aus der Komfortzone zu gehen und sich da was zu trauen und da exotisch sozusagen Dinge auch zu erleben.
Das ist ja echt super. Mhm. Jetzt erzählst du noch was von deinem politischen Engagement. Bist du jetzt eigentlich, das ist ja eigentlich, kann man sagen, aus, oder?
Ja, also ich war Bezirksvorsteher, Stellvertreter der Josefstadt und Abgeordneter zum Wiener Landtag.
Ja. Hast du sehr viel gesehen, sehr viel Erfahrung gemacht, du warst der Klimasprecher. Hat es dir da gefallen drinnen im Rathaus,
ja, Politik zu machen? Ja, das war natürlich sehr spannend und sehr lehrreich. Es ist natürlich immer auch dann ein quantitativ-mathematischer Aspekt, abhängig vom Wahlerfolg der jeweiligen Partei. Und es war halt so, dass durch die Mandatsverluste sehr viele nicht mehr in den Landtag gekommen sind.
Mhm. Und, also das kann man aussprechen, ÖVP
hat sehr viele Mandate. Genau, das war halt so. Und ich meine, ich war immer halt schon Unternehmer, auch, also ich war sozusagen ja nie Berufspolitiker, was natürlich sowohl persönlich als auch emotional, als auch zieltechnisch sehr wichtig ist. Aber es war eine wichtige Erfahrung, bin Mitglied vom Wirtschaftsbund und bin auch jetzt mit vielen noch in Kontakt und äußere mich da auch nicht irgendwie negativ oder so.
Ja, aber du hast was erreichen können. Das interessiert mich bei der Politik. Kann man was erreichen?
Ja, es ist schon, natürlich.
Oder ist man so in der Lobby drin oder so, wenn man so blockiert als Oppositionspartei?
Ja, man ist als Oppositionspartei natürlich, ist es schwierig und man muss sich auch internen Abläufe halten. Und das war beim Themenkreis Klimaschutz natürlich nicht immer einfach. Was jetzt den Clubzwang oder Ähnliches betrifft. Man kann auch nicht immer alles so umsetzen, wie man es gerne hätte, weil es dann auch Gesamtentscheidungen der Partei gibt, die dann nicht immer die sind, die man für selber vielleicht so treffen würde, was auch das Abstimmungsverhalten betrifft.
Nachdem du sehr nahe warst, also vom Blümel angefangen bis Kurz, bis irgendwas, wie fandest du das System Kurz? Ich meine, das System, das hat man so im Ohr drinnen. War das erfolgreich, deiner Meinung nach? War das jetzt zu ungerecht abgewählt, abgesetzt mit diesen Untersuchungsausschüssen und so weiter? Wie siehst du die Zeit?
Das war natürlich eine der erfolgreichsten Phasen für die ÖVP, die ja sehr große Erfolge bewirkt haben auf Bundesebene und in dem Sog auch auf der Landes- und Stadtebene sehr viele Erfolge gebracht hat durch die Klarheit der Politik, durch die klare Sprache und schon durch das Charisma und das Leadership von Sebastian
Charisma Kurz. Charisma von Sebastian, oder?
Richtig, weißt
du? Genau. Sprichst du das Charisma von
Kurz? Ja, genau. Ja. Und das, und das ist auch in der Politik, wie ich es aus den USA weiß, natürlich notwendig. In der ÖVP hat eine lange Geschichte als Partei, auch in der christlich-sozialen Bewegung, auch eine gewisse Verantwortung als Partei der Mitte. Und sie hat immer das Problem, dass sie die Verantwortung oder die Herausforderung als verantwortungsvolle Partei der Mitte, aber halt immer schon seit Jörg Haider, dass von rechts natürlich dann viele Stimmen geholt werden, wie man jetzt auch sieht in den Umfragen, was ja ganz immens ist. Mhm. Und es immer diese Balance gibt zwischen liberal und konservativ, progressiv und konservativ etc. Das ist halt immer die
Also in der eigenen Partei.
Ist immer Herausforderung für eine Volkspartei.
Und konservativ zu sein, ja, ist eine Herausforderung. Und einmal der, ne? Also in die Richtung. Ja.
Ja.
Und wo siehst du die ÖVP jetzt? Auf welchem Level?
Na, sie ist jetzt sehr dahinter in ihrer Verantwortung, auch unter, mit dem Bundeskanzler Stocker.
Findest du das gut, jetzt die Regierung, wie sie ist?
Ja, ich finde schon gut. Aber sie weiß natürlich, dass es schwierig ist, das in Wählerstimmen umzusetzen. Und ich finde es aber auch gut, dass man nicht rein den Populismus verfällt. Das finde ich gut, weil das soll auch so nicht sein.
Und man muss ja sagen, Sie haben ja unter Anführungszeichen das Glück, dass hier zurzeit keine großen Wahlen sind. Ne? Ja. Dass man wirklich Reformen machen kann, dass man das durchziehen kann. Das gibt ja oft selten so Phasen, ja? Eine längere. Mhm. Und das ist durch und vielleicht geht es dann doch wieder mal aufwärts mit den Parteien. Und wie schätzt du die Stärke der FPÖ jetzt ein? Ist das die jetzt einmal so eine Umfrage?
Nein, man muss es schon sehr ernst nehmen. Ich meine, man muss es schon sehr ernst nehmen. Ich gebe zu, dass ich mich teilweise dabei erwischt habe, dass ich gesagt habe, naja, es war Jörg Haider auch schon sehr stark immer, wie du weißt, mit Richtung 30% in Kärnten 40. Also so, dass die FPÖ bei 30% war, das hast du schon mit
Haider. Aber ich finde ja, was man jetzt von charismatisch reden, Haider war für mich charismatisch. Ja. Kickl finde ich überhaupt nicht charismatisch, aber die Leute finden ihn wieder gut. Also es ist irgendwie so komisch, dass er trotzdem so raufkommt.
Aber das ist schon natürlich, sind immense Umfragedaten oder auch konkrete Wahlerfolge, wie man Steiermark oder sonst wo gesehen hat, die man sehr ernst nehmen muss. Ich meine, ich habe es immer kritisch gesehen, eben auch, ich war dann auch eben nicht für Trump, ich war für Clinton zum Beispiel. Ja. Also es war, obwohl Trump dann der war, den die Amerikaner gewählt haben und den sie halt wollten. Aber ich bin da eher immer schon für einen verantwortungsvollen und moderaten Weg der Mitte. Der ist nur teilweise jetzt im Moment anscheinend in dieser verunsicherten Zeit zwischen Krieg, KI etc., wo die Leute verunsichert sind, schlägt halt sozusagen das schnelle populistische Wort anscheinend mehr ein.
Mhm. Das ist halt der Problem unserer schnelle wegen Zeiten. Das wird sich immer irgendwie, man ist immer überrascht, was noch passieren wird.
Richtig, gell?
Ja. Du, zum Abschluss noch, du bist ja auch kirchlich engagiert oder jetzt nicht mehr so oder warst du? Oder
ja,
bist
schon.
Du so? Ja. Ich kenne ja, du sagst immer, du bist in der Kirche. Du bist Samstagabend in der Kirche, am Sonntag in der Früh.
Nein,
wie du schaffst beim Fortgehen, weiß ich nicht. Aber was machst du? Also du musst der jeder Tag hat bei dir 36 Stunden,
oder? Ja, ich war schon als Kind Ministrant und dann eine Jungschar etc., dann schon auch durch die katholischen, nicht schlagenden Studentenverbindungen, MKV und CV, einen Bezug zur Kirche natürlich, jetzt auch bin Ehrenpräsident der Spanisch-Österreichischen Gesellschaft, das ist auch eine kirchliche, also, aber ich, und in der Pioristenkirche war ich dabei, bei der Pfarrcaritas etc., also ich fand es auch gut, mich da einfach in seiner Heimatpfarre zu engagieren und es geht dann nicht immer nur um eine Überspiritualität, schon auch, schon einfach auch um eine gewisse Kontinuität und das ist schon eine,
für dich,
eine Verankerung.
Für dich selbst,
ein
Ruhepol.
Richtig, genau.
Weil die jetzt habe ich. Das ist der Ruhepol für dich, wo du runterkommst, wo du jetzt ernsthaft, du brauchst nichts quatschen, nichts
reden. Darf man nicht, genau.
Du kannst nur beichten, beten und da
und ich habe meine Doktorarbeit, ich habe ja auch promoviert in Just, die habe ich auch dann geschrieben, zum Beispiel in Köstern, in Heiligenkreuz oder im Stift Rhein oder im Abtei Seckau in der Obersteiermark. Da habe ich dann immer Wochenende für Wochenende dort geschrieben an meiner Doktorarbeit zum Beispiel. Ja.
Aber jetzt muss man noch dazu sagen, dass du wahnsinnig viel fortgehst und dass du echt ein guter Feierer bist, weil sonst kommt das ein bisschen ganz konservativ rüber. Aber ich verbähle, der nur in der Kirche ist und einfach nur wieder ist. Du bist der Feierer, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung.
Das glauben die Leute, glaube ich,
nicht. Ja, und das taugt mir und ich fand es so toll, dass du da warst. Und jetzt habe ich dich noch ein bisschen mehr kennengelernt, nach 14 Jahren. Toll, wenn man
so was sagt. Ich sage, wer hart arbeitet, soll auch feiern, aber wir beide sind auch immer eine, die sich sportlich da sehr engagieren. Das geht auch nur, wenn man das. Ja. Und ich bin halt netzwerktechnisch viel unterwegs und das muss man halt immer gut planen, wie lange man bleibt etc., weil sonst geht es einfach von der Taktung her nicht aus. Aber wenn es was zum Feiern gibt und ist ja auch dabei? Teil des Business, genau, aber man muss es immer halt gut in der Balance halten.
Ja, das machst du großartig.
Danke.
Schön, dass du da warst und
hat danke Spaß für die Einladung. Dankeschön. Ja, danke.
Super, gut. Danke.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.